Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an das letzte Kapitel, Jesaja 12, ist schon gute zwei Monate, etwas über zwei Monate her. Und wie ich schon damals erwähnt habe, also für mich persönlich war das ein ganz besonderes Kapitel. Nicht, weil es so kurz war, sondern was gibt es Schöneres, als wenn ein Mensch oder wenn Gott mit dem Menschen ans Ziel kommt? Wenn der Mensch wirklich so ist, wie Gott sich den vorstellt. Ne? Das ist doch eigentlich das Schönste, was es gibt. Und in diesem kurzen Kapitel 12, da lesen wir das. Da heißt es dir, ich lese nur die ersten zwei Verse. Dann wirst du sagen, ich preise dich, Jahwe. Du warst zornig auf mich, doch nun hat dein Zorn sich gelegt und ich empfange deinen Trost. Seht den Gott meines Heils. Ich habe Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Jahwe ist meine Stärke. Jah ist meine Freiheit und mein Lied. Ich denke, wenn ein Mensch dorthin kommt, dann hat er eigentlich alles erreicht, was er erreichen kann auf dieser Erde. Mehr geht nicht. Wirklich zur Freude Gottes da zu sein, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Und wenn man so das heutige Israel sich anschaut, es steuert auf eine Zeit zu. Ich denke, man kann wirklich sagen, wie es noch nie das erlebt hat. So ansatzweise haben sie es schon mal erlebt. Die haben schon viel Leid erfahren. Die haben noch gute Jahre unter Salomo zum Beispiel, unter David erlebt. Aber da, wo sie hinsteuern, das wird alles in den Schatten stellen. Und ich sag mal, wir leben heute in einer Zeit, wo wir kurz davor stehen. Man erkennt so das eine oder andere schon, wenn wir um uns schauen. Und das heutige Kapitel, das ist das Kapitel 13. Hier richtet Gott den Blick von Israel erstmal weg auf die umliegenden Völker. Und er macht so Ansagen an einzelne Völker, die in der Umgebung liegen. Die Überschrift von heute lautet, Gottes Wort lastet auf Babylon. Das ist die Überschrift, die man diesem Kapitel gegeben hat. Und man stellt sich vielleicht die Frage, wer oder was ist Babylon? Gibt es das heute noch? Müssen wir es überhaupt wissen? Geht uns das was an? Ich finde schon, irgendwo auf der einen Seite ist es interessant, also mich persönlich interessiert es sehr, diese Themen. Auf der anderen Seite berührt es uns auch irgendwo. Haben wir schon was damit zu tun? Ich habe auch viel Wikipedia mit dazu genommen. Mache ich öfters, wenn ich mich vorbereite. Ist viel Interessantes. Es erleichtert einem das auch. Und in der Wikipedia habe ich so fest geguckt, was sagt Wikipedia über Babylon. Gab viel Interessantes. Und laut Geschichte gab es einmal das Altbabylonische Reich. Es war ungefähr die Zeit, wo die Patriarchen gelebt haben. Also Abraham, Isaac, Jakob. Zu der Zeit gab es schon, ne, das Reich Babylon. Dann gab es das Neubabylonische Reich. Das ist mehr das, was wir aus der Bibel kennen, unter Nebukadnezar. Das war die Zeit von Hesekiel. Der war auch in der Gefangenschaft. Daniel, sehr bekannt. Und auch Jeremia. Jeremia war ja zurückgeblieben, so viel ich weiß. Der lebte in Jerusalem weiter. Der hat diese ganze Zeit, diese Verfolgung, das alles miterlebt. Hautnah, wirklich. Das war so die zweite Periode von diesem Babylonischen Reich. Wenn wir Jesaja, die ersten Kapitel, so uns durchschauen und auch das zweite Könige, zweite Chronik dazu nehmen, so haben wir schon einiges über Syrien gehört. Syrien, wissen wir, hat Juda angegriffen mit Israel zusammen. Also die haben sich zusammengetan und haben Juda angegriffen. Syrien lag im Norden von Juda. Also erst kam ja Israel und darüber war Syrien. Wir haben auch gelesen, wie Juda Hilfe sucht gegen diese übermächtigen Nationen. Sie wenden sich nicht an Gott, sie wenden sich an Assyrien. Ja, hört sich fast gleich an, liegt etwas östlicher von Syrien. Sie bekommen auch irgendwo, könnte man sagen, einen Teil an Hilfe, nicht so, wie sie es erwartet hatten. Aber Assyrien war damals zur Zeit von Jesaja so das Reich, fast wie heute vielleicht USA, sind sie es überhaupt noch, weiß ich nicht, Europa, wer ist heute die stärkste Macht? Assyrien war damals das Reich, ne? Die hatten das Sagen. Es waren die Stärksten, sie beherrschten, sie haben Israel bezwungen, wie Gott es vorhergesagt hat. Sie haben Syrien bezwungen, auch wie Gott es vorhergesagt hat. Auch Babylon befand sich unter ihrer Herrschaft. All diese Länder, all diese Herrschaften, stand alles unter dem assyrischen König. Also sie haben schon wirklich eine Großmacht, kann man sagen. So, und dann stelle ich mir die Frage, warum richtet Gott ein Wort an Babylon, die ja gar nicht als Weltmacht da waren? Warum spricht er Babylon an? Warum nicht Assyrien? Die sind ja die Weltherrschaft. Es ist ja ungefähr so, als würde man heute irgendwo, weiß ich nicht, irgendein Drittland, Pakistan vielleicht, eine Botschaft an Pakistan schicken. Okay, kann man machen, ne? Aber es wäre doch viel interessanter an Europa vielleicht, an Russland, an USA, an irgendwelche Weltmächte, ne? Gott sendet eine Nachricht an Babylon. Und ich habe so das ein bisschen so durchgerechnet, so grob überflogen. Es sind noch etwa 100 Jahre, bis Babylon an die Macht kam unter Nebukadnezar. So weit noch in der Zukunft. Und doch hat Gott es so als wichtig angesehen, hier an diesem Punkt ein Zeichen zu setzen. Und sofort der erste Vers in Kapitel 13 heißt: Wort, das auf Babylon lastet und das Jesaja ben Amos offenbart wurde. Ist sehr deutlich. Ich meine, deutlicher kann man nicht. Wie so ein Briefumschlag, ne? Man sieht den Adressaten, man sieht den Empfänger, man weiß genau, was wohin gehört, hat seine Ordnung. Wenn wir weiterlesen, die Verse 2 bis 5, dort heißt es: Auf dem kahlen Berg stellt ein Feldzeichen auf, erhebt die Stimme, ruft sie herbei, winkt mit der Hand. Durch die Tore der hohen Herren ziehen sie ein. Ich selbst rief meine Heiligen zum Kampf. Sie jubeln über meine Hoheit und Macht. Hört ihr das Dröhnen auf den Bergen? Getöse wie von einer großen Menge? Horch! Ganze Königreiche kommen heran, viele Nationen versammeln sich. Jahwe, der allmächtige Gott, mustert sein Heer. Aus fernen Ländern kommen sie, dort, wo der Himmel die Erde berührt. Jahwe und die Waffen seines Zorns, um zugrunde zu richten, das ganze große Reich. Um was geht es in diesem Text eigentlich? Die erste Frage. Ist es wirklich an Babylon gerichtet? Ist die Nachricht wirklich in den richtigen Umschlag gelandet oder hat man irgendwas vertauscht? Also ich fand den Text so etwas irreführend. Wie wir heute aus der Geschichte wissen, wer hat das babylonische Reich besiegt? Das ist bekannt, das ist kein Geheimnis. Das waren die Medo-Perser, oder? Xerxes, glaube ich, war der erste König bei denen. Kam ja das Babylonische Reich, dann kamen die Medo-Perser, dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer. Das kennen wir ja auch aus Daniel und, ne? Wo ich den Text so mehrmals durchgelesen habe, um was geht es hier eigentlich? Wenn man das so weiß, ist hier ein Fehler unterlaufen? In den Versen 2 und 3 lesen wir nämlich von Gott, der ein Heer aus seinen Heiligen zusammenruft. Sind damit die Medo-Perser gemeint, dass das seine Heiligen sind? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wer dann? Es heißt ja, auf dem kahlen Berg stellt ein Feldzeichen auf. Gott stellt ein Feldzeichen auf. Er hebt die Stimme, ruft sie herbei. Gott ruft jemanden herbei, winkt ihnen mit der Hand. Ich selbst rief meine Heiligen zum Kampf. Also es müssen Leute sein oder irgendjemand, der mit Gott was zu tun hat. Er tritt in einen Kampf ein. Okay, jetzt weiß man zumindest die eine Seite, ne? Um wen es sich da handelt. Auf der anderen Seite, es war ja eine Nachricht an Babylon. Dann lesen wir aber in den Versen 4 und 5. Hört ihr das Dröhnen auf den Bergen? Getöse wie von einer großen Menge? Das ist das, was Gott herbeiruft erstmal, ne? Seine Heiligen. Und dann steht, horch, ganze Königreiche kommen heran. Wo bleibt Babylon? Hier ist auf einmal eine Mehrzahl da. Viele Nationen versammeln sich. Jahwe, der allmächtige Gott, mustert sein Heer. Wir sehen hier immer dieses Spiel, ne? Einmal Gott, das Getöse auf den Bergen, die große Menge. Dann sehen wir die Königreiche, die Nationen, die beitreten, also der Gegner. Dann sehen wir wieder, Jahwe, der allmächtige Gott, mustert sein Heer. Dieses Spiel, so hin und her. Wie schon gesagt, die Geschichte kennt ja, wie schon erwähnt, das Alt- und das Neubabylonische Reich. Die Bibel berichtet jedoch über noch ein anderes Babylon. Das kommt in der Bibel immer wieder zum Vorschein, quer durch die gesamte Bibel. Und da geht es gar nicht so um das Ländliche, sondern da geht es um dieses antichristliche Weltsystem. Wir lesen selbst im ersten Brief Petrus, meine ich, Kapitel 5, wo es schon die Abschlussworte sind, schreibt er, dass er aus Babylon schreibt. Zu der Zeit gab es Babylon gar nicht. Also als Stadt zumindest nicht. Aber er schreibt das so. Was meint er damit? Also in einer örtlich-geografischen Stadt kann er ja nicht gewesen sein. Aber man vermutet, er war in Rom. Wer war damals die Weltherrschaft? Das war Rom. Also dieses System, ne? Dieses Weltsystem, das nennt die Bibel immer wieder als Babylon. So wie Jerusalem als die geliebte Stadt Gottes ist, die Gott sich erwählt hat, so steht auch Babylon in der Bibel für das Böse, für das Antichristliche. Und das finden wir immer wieder. Und so sehen wir auch hier, diese Verse haben sehr viel Ähnlichkeit mit den Versen aus der Offenbarung. Wer die Offenbarung gelesen hat, da kommt dieser Begriff, dieser Name immer wieder zum Vorschein. Das es doch eigentlich so gar nicht mehr geben dürfte, seit vielen Jahrhunderten schon. Wir lesen zum Beispiel in den Kapitel 17 und 18 in der Offenbarung, ich werde das hier jetzt nicht lesen, wo es auch wieder um das Gericht geht, gegen Babylon. Und dann lesen wir in Kapitel 19 auf einmal, wie Gott seine Heiligen zusammenruft, um den Herrscher Babylons zu vernichten. Ich lese nur die Verse 11 bis 14 aus Kapitel 19 Offenbarung. Dort heißt es, dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Seine Augen lodern wie Feuerflammen. Auf seinem Kopf trägt er eine Krone, die aus vielen Diademen besteht. Und an seiner Stirn steht ein Name, dessen Bedeutung nur er selber kennt. Sein Mantel ist voller Blut. Er heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgen ihm. Sie reiten auf weißen Pferden und sind in reines weißes Leinen gekleidet. Eine Frage. Wer ist von euch schon mal auf einem Pferd geritten? Also wenn ich so denke, wahrscheinlich nur Nikolaus. Ich habe Kaninchen, ich habe Hühner, ich habe Frettchen. Pferde habe ich nicht. Okay, auf einem Ausflug. Man lernt immer dazu. Wer kann sich vorstellen, auf einem Pferd mal zu sitzen? Nikolaus, kannst du dir vorstellen, dass deine Eltern noch mal auf einem Pferd sitzen werden?
Ja.
Ja, ne? Du nimmst mir die ganze Spannung raus. Wer sind denn diese Heiligen, die auf weißen Pferden mitreiten werden? Das sind wir. Wir. Wer kann sich das heute vorstellen? In weiße Leinen gekleidet. Jeder, der dazugehört, der zu ihm Ja gesagt hat, der wird ein Pferd reiten. Ja? Ich kann es mir heute nicht vorstellen, aber es ist so. Wir sind diese, die mit ihm zusammenkommen werden. Heute kann man noch Reitunterricht nehmen, wer das noch möchte. Also ich möchte hier keine Werbung machen, aber merken wir, welche Dimensionen dem Jesaja hier offenbart werden? Damals, in diesem tiefen Mittelalter fast gesagt? Er schaut so weit in die Zukunft hinein, dass es selbst für uns heute noch Zukunft ist. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was Gott dem Menschen offenbart, was er uns zeigt heute. Er schaut weit in die Zukunft und sieht, wie der größte Feind der Menschen vernichtend geschlagen wird. Der größte Feind der Menschen, wer ist das? Das ist der Satan, der den Menschen, der den ersten Menschen im Paradies zur Sünde verführt hat. Der Satan, der Teufel, der den Tod des Menschen will. Weiter lesen wir in Vers 6, dort heißt es, schreit vor Angst, denn Jahwes Tag ist nah. Der Allmächtige holt zum Vernichtungsschlag aus. In der Offenbarung wird das sehr detailliert alles beschrieben. Die Zeit reicht nicht, um das alles jetzt zu lesen. Aber ich sag mal, wenn wir ab Kapitel 6 in der Offenbarung uns das anschauen, da fängt es an mit den sieben Siegeln. Das fängt mit dem weißen Pferd an, mit dem feuerroten Pferd, mit dem schwarzen, mit dem leichenfallen Pferd. Und jedes Mal kommt eine Strafe hinterher. Jedes Pferd hat eine Bedeutung. Die einen nehmen den Wohlstand weg, die anderen nehmen den Frieden weg, der andere nimmt, ja, da heißt es auf einmal, ein Kilo Weizen wird für einen Denar. Ein Denar steht für einen Tageslohn. Jeder weiß ja ungefähr, was er am Tag verdient. Ein Tag arbeiten für ein Kilo Weizen. Das ist nicht wirklich Wohlstand, würde ich sagen. Das ist schon, da verschwindet die Plauze, ne? Da wird sie kleiner. Aber etappenweise, eine Strafe nach der anderen. Und das ist nicht umsonst, dass Gott sagt, schreit vor Angst, wenn dieser Tag kommt. Der Allmächtige holt zum Vernichtungsschlag aus. Weiter schreibt Jesaja, Verse 7 und 8, da werden alle Hände schlaff und jeden verlässt der Mut. Vor Schrecken sind sie ganz verstört, von Krämpfen und Wehen gepackt. Sie winden sich wie eine gebärende Frau. Einer starrt den anderen an, wie Feuer glüht ihr Gesicht. Das kann man sich vorstellen, ich denke gerade in der heutigen Zeit, ne, wo uns so ein bisschen die Einschränkungen treffen. Ohnmacht, Wut, alle möglichen Gefühle durchströmen uns, ne? Aber wir können es trotzdem nicht ändern. Wir leben in dieser Zeit und wir müssen es irgendwie meistern. Wir sehen, dass die Leute, die zu dieser Zeit leben werden, was Jesaja hier beschreibt, was Johannes beschreibt, das ist kein Vergleich zu heute. Johannes beschreibt es mit etwas anderen Worten in Kapitel 6, die Verse 15 und 17. Da verstecken sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie. Sie verstecken sich in Höhlen und Felsspalten und flehen die Berge und Felsen an. Fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Wir sehen, es betrifft nicht nur die Armen, es betrifft auch die Könige, die Generäle, die wirklich Macht in ihrer Hand haben. Sie sind ohnmächtig, sie winden sich vor Schrecken, sie wissen nicht wohin. Sie flehen die Berge an, fallt auf uns. Erlöst uns davon, befreit uns davon. Wir sehen, wie ein und dieselben Ereignisse, die Jesaja etwa 800 Jahre vor Johannes schon offenbart bekommen hat. Man könnte sich vielleicht sagen, okay, dann hat der eine wahrscheinlich beim anderen abgeschrieben, ne? Aber 800 Jahre ist schon eine, ja, es ist schon eine Weile her. Aber Johannes bekommt es viel detaillierter. Viel mehr Details bekommt er offenbart als Jesaja. Bei Jesaja ist das mehr so, er sieht zwar was, aber der kann es vielleicht auch noch nicht richtig einordnen. Bei Johannes ist es sehr detailliert. Also er kann es nicht abgeschrieben haben. Der Staat Israel, den wir ja heute kennen, ist ja da, weiß ja jeder. Der wurde ja nach, aber man kann auch sagen, durch den Zweiten Weltkrieg geboren. Es war wie so eine Folge des Zweiten Weltkriegs. Die politische Geburt des Staates hat ihn über 6 Millionen Menschen gekostet. Über 6 Millionen Menschen, Juden, nur Juden, sind umgekommen. Den Nationen jedoch mehr als das Zehnfache. Man geht von etwa 70 bis 80 Millionen Menschen von aus, die umgekommen sind in diesen Jahren. Juden über 6 Millionen, Nationen 70 bis 80 Millionen, mehr wie das Zehnfache. Die politische Geburt dieses Staates. Was glaubt ihr, wie die geistliche Geburt sein wird? Wenn dieses Volk wirklich zum Glauben kommen wird, wenn es wirklich dorthin kommt, was wir in Kapitel 12 gelesen haben, und wir werden dorthin kommen, das wird uns auch in Hesekiel, auch in vielen anderen, wird das beschrieben, das wird wirklich stattfinden. Die geistliche Geburt wird viel, viel, viel mehr Opfer fordern. Das lesen wir, wenn wir in Sacharja zum Beispiel 13, Vers 8 lesen, dort heißt es, 2/3 der jüdischen Bevölkerung wird umkommen. Wir haben heute, habe ich geguckt, 14,5 Millionen Juden weltweit. Schätzung, ne? Das wären 10 Millionen Juden, die umkommen. 10 Millionen Juden. Das ist eine Menge, die kann man sich nicht vorstellen. Aber wir haben gesehen, bei den Nationen war es viel mehr, ne? Und ich habe mir auch da die Mühe gemacht, ein bisschen das mal durchzurechnen, wie viel das sind. Man liest zum Beispiel, allein durch das vierte Siegel stirbt ein Viertel der Weltbevölkerung. Allein durch das vierte Siegel, ein Viertel der Weltbevölkerung. Wir haben etwa 7,8 Milliarden Menschen, wenn die Zahlen stimmen. Das wären 1,95 Milliarden Tote weltweit. Fast 2 Milliarden. Aber damit hört es ja nicht auf. Nach den Siegeln kommen die Posaunen. Und dort nach dem Klang der sechsten Posaune kommt ein Drittel der Menschen um. Ein Drittel von den übrig gebliebenen, das sind 5,85 sind übergeblieben, nochmal 1,95. Nochmal die gleiche. Schlussendlich kommen wir an den Punkt, dass die Hälfte der Weltbevölkerung weg ist. Die Hälfte der Weltbevölkerung. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Wir reden hier nicht mehr von 70, 80 Millionen, wir reden hier von 4 Milliarden. Und das ist Realität. Nicht Corona, sondern das ist die Sünde. Das schlimmste Virus, das die Menschen befallen hat. Und in Vers 9 heißt es, seht, es kommt der Gerichtstag Jahwes, ein grausamer Tag, voll Wut und Zorn. Er macht die Erde zu einer Wüste und vernichtet alle Sünder darin. Das ist schon was, ne? Hier ist nicht irgendein Politiker sauer geworden, nicht ein Donald Trump, der vielleicht rumwütet. Hier wird Gott zornig, gerecht zornig. Und er sagt, er vernichtet alle Sünder auf der Erde. Zeigt mal auf einen mit dem Finger, der kein Sünder ist. Das funktioniert nicht, oder? Warum lässt Gott das zu? Ist doch die erste Frage, oder? Warum lässt Gott sowas zu? Nun, es gibt keinen lieben Gott, oder? Es gibt keinen lieben Gott. Den gibt es wirklich nicht. Das ist eine menschliche Erfindung, diesen lieben Gott. Damit tröstet man sich, wenn man in Leid ist, wenn man krank ist. Auf einer Beerdigung vielleicht hört man das immer wieder von dem lieben Gott. Den gibt's nicht. Wer ist Gott? Gott ist ein eifersüchtiger Gott, wenn wir die Bibel lesen. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer, vor dem keine Sünde bestehen kann. Er ist ein heiliger Gott. Auf der anderen Seite ist er jedoch ein liebender Vater. Nicht ein lieber Gott, sondern ein liebender Vater. Das ist ein großer Unterschied zwischen. Er liebt die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn für die Menschen dahingegeben hat. Er wusste um die Not des Menschen und er hat einen Weg vorbereitet. Kann sich jeder Rettung holen, jeder Mensch, unabhängig. Gott hat eine Möglichkeit geschenkt. Aber der Mensch muss es für sich in Anspruch nehmen. Das ist das Problem. Der Mensch muss es für sich in Anspruch nehmen. Der gehört nicht dazu, weil er in so eine Familie reingeboren wird. Der gehört nicht dazu, weil er zu einem bestimmten Volk gehört. Der bestimmt gehört nicht dazu, weil er besonders hübsch, begabt, reich, sonst was ist. Er gehört nur dazu, wenn er es für sich in Anspruch nimmt. Diese Liebe, die Gott dem Menschen erweist, also durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, durch das Blut, das ist die einzige Rettung. Und dieses harte Gericht, das trifft den Menschen nur, weil der Mensch sich von seiner Seite dazu entschieden hat, gegen ihn zu rebellieren. Weil der Mensch sich dazu entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Der Anfang war ja beim Satan. Er war der erste Rebell, kann man sagen. Er rebellierte. Wer war er denn? Er war ein Cherub. Das war die Leibwache Gottes, kann man sagen. Was kann man noch Höheres bekommen, ne? Als wirklich zum engsten Kreis Gottes zu gehören? Und da gehörte der Satan hin. Er war ein Cherub, lesen wir in der Bibel. Einer der schönsten Engel. Aber in seinem Herzen wurde Böses gefunden. Er wollte mehr. Er wollte sein wie Gott. Und das war das große Problem. Er wollte sein wie Gott und er wurde vernichtet. Er fiel, er wurde abgesetzt. Was war denn bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva? War es nicht die gleiche, der gleiche Wunsch, etwas zu sein? Sie waren schon so viel, sie hatten jeden Tag Gemeinschaft mit Gott. Jeden Tag. Sie waren so viel, aber sie wollten mehr sein. Genauso wie beim Satan. Sie wollten mehr sein. Sie wollten erkennen, was gut und böse ist. War es gut, war es schlecht? Und so haben auch sie sich für die Sünde entschieden. Und das zieht sich bis in die heutige Zeit. Der Satan hat sie verführt, aber die Menschen haben sich entschieden, es zu machen. Getan haben die Sünde sie selbst. Und diese Sünde hat den Mensch an den Rand der Vernichtung gebracht. Die Sintflut. Wie viel überlebten denn? Nur eine Familie. Nur Noah mit seiner Familie. Alle anderen kamen um. Keine Ahnung, wie viele es gewesen sind. Aber es waren viele. Sie kamen alle um, weil sie sich dafür entschieden haben. Und bereits kurze Zeit später, nach dem Sintflut, was macht die Menschheit? Sie müsste es ja eigentlich gelernt haben. Sie müssten es ja wissen, mit wem sie es zu tun haben. Nein, haben sie nicht. In der Ebene Sinia fangen sie den Bau eines Turmes an. Warum? Was ist die Absicht? Gott sagt, geht hin und vermehrt euch. Und sie sagen, nein, wir wollen hier bleiben. Wir wollen uns einen Namen machen, der höher ist als alle anderen. Wir wollen was sein. Genau das gleiche Problem wieder. Und wieder trifft sie das Gericht, die Sprachverwirrung. Babylon hat eine sehr lange Geschichte, doch Gott sucht den Menschen immer wieder. Das lesen wir immer wieder durch die Bibel. Gott sucht den Menschen. So sehen wir auch Abraham. Wo ruft er ihn heraus? Wer weiß das? Wo hat er ihn gefunden? In Ur, in Chaldea. Wo ist das denn? Das ist doch Babylon. Das ist doch Babylon. Das ist die gleiche Lage. Geografisch liegt Ur etwas südlicher als Babylon. Aber es ist die gleiche Gegend. Das war damals die, wo alles war. Das Zentrum, kann man sagen. Ne? Gott ruft ihn dort raus und lässt ihn in Zelten leben. Nicht mit den Sündern. Rausrufen. Was tut er denn heute? Ist es nicht genau das Gleiche? Er ruft heute immer noch Menschen heraus. Aus diesem Weltsystem, aus diesem sündigen Weltsystem ruft er Einzelne heraus. Er hat jeden von uns rausgerufen. Und wir sitzen hier heute. Wir gehören jetzt zu ihm. Also wir sehen, dieses Prinzip macht er immer noch. Er will nicht, dass wir mit der anderen Welt umkommen. Auch bei Mose war das ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen, da waren ja zwei Stück, die sich gegen ihn aufgelehnt hatten, ne? Gegen Mose. Was sagt Mose? Geht weg von denen, damit er nicht mit ihnen zusammen umkommt. Geht weg von denen und die Erde tut sich auf und verschluckt sie. Sie trifft das Gericht, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Gott will nicht den Tod des Sünders, das will er nicht. Aber der Mensch, der lehnt sich immer wieder gegen ihn auf. Und das sehen wir hier auch. Gott liebt den Menschen und durch seinen Sohn, der einzigste Weg, durch seinen Sohn schenkt er ihm die Möglichkeit der Rettung. In Lukas Kapitel 15, Vers 7 lesen wir: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brachten. Wir sehen, wie Gott sich über jeden Einzelnen freut. Jeder Einzelne ist ihm wertvoll. Wir Menschen sind ja so, ach, wegen einer Person, es lohnt sich nicht, der Aufwand, ne? Lohnt sich der Aufwand einfach nicht. Wenn es 100 sind, wenn es 1000 sind, dann lohnt es sich schon. Bei Gott ist jeder Einzelne wertvoll, extrem wertvoll. Weiter heißt es im Buch des Jesaja, Vers 10, die Sterne am Himmel funkeln nicht mehr. Vergeblich sucht man den Orion. Die Sternbilder haben kein Licht. Die Sonne wird schon im Aufgang finster und der Mond gibt kein Licht in der Nacht. Parallel, Offenbarung 18, Vers 12. Nachdem der vierte Engel die Posaune geblasen hatte, wurde ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne getroffen, so dass ein Drittel des Tages und ein Drittel der Nacht kein Licht mehr schien. Wir sehen wieder diese Parallele, ne? Jesaja und Johannes. Vers 11. Für ihre Bosheit strafe ich die ganze Welt. Ihre Schuld zahle ich allen Gottlosen heim. Die Arroganz der Stolzen löse ich auf und den Hochmut der Herrscher erniedrige ich. Das ist nicht so, dass Gott das einfach so macht. Er sagt es auch ganz genau, was die Ursache ist. Stolz. Stolz brachte den Satan zum Fall. Stolz brachte die ersten Menschen zum Fall. Stolz, der Turmbau zu Babel. Stolz bis in die heutige Zeit hinein. Das sehen wir immer wieder. Und das bringt den Menschen zum Fall. In Galater 6, Vers 7 schreibt Paulus: Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Das ist eine Tatsache, die Gott uns niedergeschrieben hat. Warum macht er das? Damit wir es wissen, damit wir uns von ihm lernen können, damit wir wissen, wenn wir nach rechts gehen, bekommen wir das und das. Wenn wir nach links gehen, bekommen wir das und das. Und wir entscheiden, wo wir hingehen. Das liegt an uns. Und in der heutigen Zeit sieht man das auch sehr deutlich. Die Menschen, die haben Gott abgeschafft, kann man sagen. Ne? Zumindest in ihren Köpfen. Abschaffen kann man ihn ja nicht. Aber in ihren Köpfen haben sie ihn abgesetzt. Sie haben ihn vom Thron gestoßen. Sie meinen, sie würden alles in der Hand haben. Sie versuchen, die Welt zu retten. Sie meinen, sie können das. Sie wollen entscheiden, wer leben und wer sterben muss. Bei den Ungeborenen jetzt. Sie sehen sich als Götter. Der Mensch ist was, meint er. Doch werden sie zur Rechenschaft gezogen. Von wem? Von dem, der den Menschen geschaffen hat. Vom Schöpfer. Es geht so weit, dass es in Vers 12 heißt: Einen Mann lasse ich seltener werden als gediegenes Gold. Ein Mensch wird kostbarer als Ophir Gold sein. Die Hälfte der Bevölkerung, haben wir gelesen, kommt schon während der sieben Siegel und der sieben Posaunen um. Die Hälfte der Bevölkerung. Doch das ist ja nicht das Ende. Danach kommen noch die sieben Zornesschalen Gottes. Das kommt auch noch mal obendrauf. Die werden auf die Erde gegossen. Und dort heißt es, nach der sechsten Schale, in Kapitel 16 der Offenbarung, werden sich alle Könige der Erde in der Ebene Hamageddon zusammenrotten, um Krieg zu führen gegen Israel. Die Menschen haben es nicht gerafft. Die versammeln sich, alle Könige, alle Weltherrscher, die versammeln sich, um gegen Israel und gegen Gott Krieg zu führen. Was der Mensch sich einbildet, oder? Dieser pure Stolz, der im Menschen drin ist, der bringt ihn zu Fall. Der bringt ihm den Tod. Zacharia beschreibt diese Begebenheit auch in Kapitel 14, Verse 12 und 13. Dort heißt es: Aber gegen die Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, wird Jahwe einen furchtbaren Schlag führen. Bei lebendigem Leib wird das Fleisch an ihren Körpern verfaulen. Die Augen werden in ihren Höhlen verwesen und die Zunge im Mund. Und dann wird Jahwe an jenem Tag eine Panik unter ihnen entstehen lassen, so dass einer den anderen packt und über ihn herfällt. Ich denke, sowas kennt man nur aus den schlechten Filmen, sage ich mal. Ne? Aber Zacharia kannte noch keine schlechten Filme, die gab es damals noch nicht. Also wir sehen, es ist keine Fantasie. Zacharia hat diese Vision bekommen, der hat das gesehen. Wo den Mensch der Stolz hinbringt. Während sie noch auf ihren Füßen stehen, bei lebendigem Leib, fangen sie an zu verfaulen. Gott sagt ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr gewisslich sterben. Obwohl der Mensch nicht umfiel damals, Adam und Eva, aber sie waren tot. In dem Augenblick waren sie tot, geistlich tot. Und hier lässt Gott einfach das zu, was sie schon sind. Sie sind schon tot und sie fallen um und sie verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Es werden nicht viele diese Zeit überleben, weil, wie Jesaja schon sagt, ein Mensch wird kostbarer sein als Gold. Ein Mensch kostbarer als Gold. Weiter schreibt er: Ich werde den Himmel erzittern lassen. Die Erde wird beben vom Grimm Jahwes an dem Tag, an dem der Allmächtige zürnt. Sie werden wie aufgescheuchte Gazelen sein, wie eine Herde, die kein Hirt zusammenhält. Jeder flieht zu seinem Volk, eilt in sein Heimatland zurück. Panik breitet sich aus. Über den wenigen, die noch am Leben sind, breitet sich Panik aus. Erkennen die Menschen, dass Gott am Werk ist? Ja, das tun sie. Das lesen wir in der Offenbarung. Geben sie ihm die Ehre? Nein, tun sie es nicht. Wir lesen in der Offenbarung immer wieder, dass der Mensch Gott lästert. Je schlimmer es ihn trifft, umso mehr lästert er ihn. Er kehrt nicht um, sondern er macht sein Werk weiter. Würde Gott den Menschen, die sich zu ihm kehren, Gnade erweisen? Ja, das würde er. In Hesekiel 33 lesen wir, die Verse 14 bis 16, wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben, Er aber sein sündhaftes Leben aufgibt und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, das Pfand zurückgibt, erstattet, was er sich angeeignet hat, nach den Ordnungen des Lebens lebt und kein Unrecht mehr tut, dann soll er am Leben bleiben und muss nicht sterben. Keine von den Sünden, die er früher begangen hat, wird ihm angerechnet werden, weil er jetzt das Rechte tut, wird er am Leben bleiben. Wenn ein Mensch umkehrt, wird ihn Gnade erwarten. Er muss nicht mehr sterben. Das, was er getan hat, das wird ihm vergeben. Er darf leben. Warum tun die Menschen es dann nicht? Ne? Ist doch die logische Frage. Warum tun sie es denn nicht? Mark Twain soll man gesagt haben, es ist leichter zu täuschen, als die Menschen zu überzeugen, dass sie getäuscht werden. Verstehen wir den Sinn? Es ist leichter zu täuschen, als die Menschen zu überzeugen, dass sie getäuscht werden. Wir brauchen nur um uns herum zu schauen, oder? Muss man nicht viel zu sagen. Es ist so. Es ist leider so. Weiter lesen wir die Verse 15 bis Ende. Es wird jeder erstochen, den man erwischt. Wen man packt, den trifft das Schwert. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen, wie man ihre Kinder zerschmettert, ihre Häuser plündert und ihre Frauen schändet. Ja, die Meder lasse ich auf sie los, die das Geld nicht achten, die man nicht mit Gold bestechen kann. Ihre Pfeile strecken junge Männer nieder. Mit Kindern machen sie kurzen Prozess und selbst Säuglinge verschonen sie nicht. Wie es Sodom und Gomorra erging, den Städten, die Gott zerstörte, so wird es auch mit Babylon sein. Dem Juwel von Königreichen, dem Schmuckstück der stolzen Chaldäer. Es bleibt auf Dauer unbewohnt, unbesiedelt für alle Zeit. Kein Nomade schlägt dort seine Zelte auf. Kein Hirt lässt seine Schafe dort ruhen. Nur Wüstenspuck gibt es an diesem Ort. Und Häuser voller Eulen. Strauße wird man dort finden. Und Dämonen führen ihre Tänze auf. Hyänen heulen in verlassenen Palästen. Und Schakale in den Schlössern der Lust. Die Tage der Stadt sind gezählt. Bald schlägt die letzte Stunde von Babylon. Hier wendet sich auf einmal etwas, ne? Merken wir das? Hier dreht sich plötzlich was. Dieser letzte Abschnitt richtet sich wieder gegen die Stadt Babylon, so wie sie damals sein würde. Der verlässt wieder dieses weit in der Zukunft und kehrt wieder zurück zu der damaligen Zeit. Hier finden wir nämlich auch die Medo-Perser, was wir aus der Geschichte kennen. Und wir sehen auch tatsächlich, was sie damals gemacht haben. Genau das beschreibt Jesaja hier weiter. Obwohl die Stadt noch mehrere Jahrhunderte überdauert hat, auch nach Babylon, weil die Medo-Perser haben die Stadt eingenommen, aber sie haben sie nicht zerstört. Später hat auch Alexander der Große sie zur Hauptstadt gemacht, soviel ich weiß. Und er hat auch von dort aus regiert. Also viele Jahrhunderte noch bestand die Stadt. Aber laut Wikipedia heißt es, dass der römische Kaiser Trajan um 115 nach Christus nur noch Ruinen gesehen haben soll. Also 115 nach Christus hat dieser Kaiser Trajan nur noch Ruinen gesehen von dieser Stadt. Also wir sehen, es hat sich erfüllt. Nur verlassene Städte, nichts mehr da. Doch was ist Anfang letzten Jahrhunderts geschehen? Man hat sie wieder freigelegt. Man fängt mit Ausgrabungen dort an. Man hat die Ruinen wieder freigelegt. Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist möglich, dass diese Stadt vielleicht noch einmal aufgebaut wird. Es ist möglich. Um noch ein letztes Mal so als Bollwerk gegen Gott in die Geschichte einzutreten. Aber wir wissen, dass ihre Tage sind gezählt. Das sagt Jesaja hier ganz deutlich. Die Tage sind gezählt. Auch wenn sie nochmal aufgebaut wird, auch wenn sie nochmal ihre Glanz nochmal erlangt, sie wird trotzdem zerstört. Am Ende wird sie untergehen. Warum? In der Offenbarung Kapitel 20 lesen wir: Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und ewig, Tag und Nacht, schreckliche Qualen erleiden. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen. Und der Hades dazu. Der Feuersee ist der zweite Tod. Wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Wir sehen, der Teufel und alle, die zu ihm gehören, auch der Tod, der heute immer noch Menschen wegrafft. Ne? Auch der Tod wird auch in diesen Feuersee geworfen. Für immer. Da gibt es kein, ist eine Einbahnstraße. Da gibt es keine Nottür, keinen Notausgang. Es gibt nur einen rein und nie wieder raus. Und es stellt sich doch die Frage, müssen wir uns hiermit auseinandersetzen, mit diesen Sachen? Müssen wir das? Muss man einem Kind sagen, wenn es den Finger in die Steckdose reinsteckt, dass es eins gewischt kriegt? Muss man nicht. Es kann es auch selbst rausfinden. Ne? Viele Kinder haben es rausgefunden, bin ich mir sicher. Aber es ist schöner, ne? Wenn sie es durchhören, nicht durch Schmerzen erfahren. Es ist schöner. Und so gibt Gott uns dieses. Wir haben gelesen, schon 800 vor Johannes und auch noch früher. Die Bibel ist voll mit diesen Warnungen vor diesem Tag. Warum? Damit der Mensch eine Entscheidung trifft. Der Mensch kann nur eine richtige Entscheidung treffen, wenn er weiß, was ihn erwartet, oder? Wenn er es nicht weiß, trifft ihn ja auch keine Schuld. Gott schenkt ihm das Wissen. Lies es und du weißt es. Entscheide dich richtig. Und selbst Johannes schreibt das in Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Glückselig ist jeder, der es liest und danach lebt. Nach dem Lesen, nach der Information, auch wirklich sein Leben so zu gestalten, dass es einen Sinn macht. Ne? Auf der anderen Seite dürfen wir heute diese Botschaft auch weitersagen. Wir dürfen einzelne Menschen rausrufen, einzelne Menschen, die sich retten lassen, die umkehren. Und jeder, den wir rausholen, ist einer weniger, der nicht hier reinkommt. Und das dürfen wir heute machen. Lass uns noch aufstehen und beten zum Schluss. Vater, wir können nicht anders, als dir immer wieder Dank zu bringen, weil du uns Menschen so wichtig erachtet hast, dass du deinen Sohn dahin gegeben hast. Du wusstest, dass wir in diesem Dilemma drinstecken, dass wir da nicht rauskommen, dass wir in diese Sünde gefangen sind, Herr, dass wir infiziert sind und dass wir keine Chance haben, uns irgendwie selbst zu heilen. Du hast das Heilmittel auf diese Erde gesandt. Deinen Sohn, Vater, hast du dahin gegeben. Sein Blut reinigt uns von jeder Sünde. Und wir dürfen es heute annehmen, wir dürfen diese Heilung annehmen, wir dürfen es erfahren. Und wir dürfen heute schon diese Freude haben, dass wir zu dir gehören. Dass wir durch diese Zeit nicht hindurch müssen, sondern dass wir bei dir sein werden. Und am Ende dürfen wir mit dir zusammen wieder zurückkommen, Herr. Dass wir zu diesen Heiligen gehören dürfen. Herr, das ist etwas, was wir weder verdient haben, noch irgendwie durch unser Leben, ja, dass wir so, das zeigen, dass wir so wertvoll sind, das sind wir alles nicht, Herr. Es ist nur deine Gnade. Nur deine Gnade, Herr, ist es, dass wir das uns daran heute schon erfreuen dürfen, zu dir zu gehören. Und diesen Auftrag, den hast du uns erteilt, Herr, dass wir in die Welt hinausgehen und dein Wort, diese frohe Botschaft, das Evangelium, an unsere Mitmenschen weitersagen, damit sie diese Information bekommen, damit sie es hören und sich richtig entscheiden können für dich. Schenk du Gnade dafür, schenk du uns den Mut, bereite du den Boden bei diesen Menschen vor und schenk wirklich auch Gnade für sie, dass sie sich erretten lassen. Amen.